Ein Dorf in Guatemala. Forscher befragen alte Menschen, um zu erfahren, wie ihre Vorfahren gesprochen haben. Keine leichte Aufgabe. Das mittelamerikanische Land südlich von Mexiko hat etwa 17 Millionen Einwohner, die heute fast alle Spanisch sprechen. Ihre Herkunftssprachen kennen die Nachfahren der Inka oder Maya oft nicht mehr. Die Bonner Ethnologin Frauke Sachse.
Ich habe vor fast 20 Jahren mit den letzten Xinka-Sprechern arbeiten können, die also die Sprache selbst schon nur noch von ihren Großeltern eigentlich gelernt hatten und selbst schon mit Spanisch groß geworden waren und nur noch rudimentäre Kenntnisse der Sprache hatten. Das ist also so ein Beispiel einer Sprache, die im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich noch von einigen Leuten gesprochen wurde und dann im Verlauf des 20. Jahrhunderts beschleunigt ausgestorben ist, muss man sagen.
Die 20 Jahre alten Aufnahmen aus dem Archiv des Bonner Instituts für Archäologie und Kulturanthropologie, Abteilung Altamerikanistik, erscheinen heute wie akustische Relikte aus einer anderen Welt.
Ja, alle Maya-Sprachen im Hochland von Guatemala sind zu einem gewissen Maße gefährdet, weil natürlich durch Globalisierung und ja die Dominanz des Spanischen immer weniger Eltern die Sprache bewusst an ihre Kinder weitergeben und dadurch nimmt die Zahl der indigenen Muttersprachler im Hochland von Guatemala auch kontinuierlich ab.
Die Eltern sind allerdings nur das letzte Glied in der Kette, denn meistens sind sie selbst schon Opfer eines Vergessens, dessen Wurzeln tief in der Vergangenheit liegen. In vielen Regionen der Welt gibt es ähnliche Entwicklungen.
Es ist eines der sprachenreichsten Länder der Welt. Indonesien hat 200 Millionen oder 250 Millionen Einwohner, davon sprechen 90 Millionen oder 100 Millionen eine Sprache, nämlich Javanisch. Aber dann gibt es im Osten von Indonesien sehr viele kleine Inseln und zerklüftete Bergländer und da gibt es sehr, sehr viele kleinere Sprachen mit Sprecherzahlen zwischen 200 und 10.000 oder 20.000.
Nikolaus Himmelmann ist Professor für Linguistik in Köln und erforscht die Struktur und Gebrauchsweise von Sprachen weltweit, vor allem in Indonesien, einem Land mit etwa 700 Sprachen.
Die Leute sind mehrsprachig heutzutage. In den vielen Dörfern wird noch eine traditionelle, lang existierende Sprache gesprochen. Gleichzeitig spricht man aber eine regionale Variante des Malaiischen, also zum Beispiel in Papua das Papua-Malaiische oder das Manado-Malaiische. Und dann wissen die meisten Leute, kennen das dann auch das Standard-Indonesische, was sie in der Schule lernen. Das heißt, viele Gruppierungen sind im Moment dreisprachig. Da wird aber die lokale Sprache dann oft aufgegeben, mittelfristig. Das heißt, oft können die Kinder oder junge Leute unter 20 Jahren die traditionelle Sprache verstehen die noch, aber können sie selber oder verwenden sie selber nicht aktiv.
Wa'e nima wuch ri teologia endorum, ub inam nima etamabal.
Dies ist das große Buch der Theologia endorum, genannt Große Lehre von Gott dem Herrn, die Erklärung von der Existenz und von allem, was Gott gemacht. Schreibt Pater Domingo de Vico Mitte des 16. Jahrhunderts in der Quiché-Sprache. Sein Werk umfasst über 800 Seiten mit Auszügen aus dem Alten und dem Neuen Testament. Es ist der umfangreichste kolonialzeitliche Text in einer indigenen Sprache. Der ehrgeizige Missionar hatte das Ziel, die Indigenen zum Christentum zu bekehren. Im Nachhinein ein Glücksfall für Frauke Sachse und ihr Team an der Uni Bonn. Seit 2 Jahren schon arbeiten sie zusammen mit Kollegen aus Guatemala und den USA daran, das Werk ins Englische und Spanische zu übersetzen.
Es ist so, dass vielen Leuten nicht bewusst ist, dass die Christianisierung der Amerikas überwiegend in den indigenen Sprachen vollzogen wurde. Also man hat nicht versucht, auf Spanisch zu missionieren, weil eben die indigene Bevölkerung des neu entdeckten Amerikas das Spanische nicht so schnell lernen konnte, sondern die Missionare haben sehr früh festgestellt, dass es der effizienteste Weg ist, in den indigenen Sprachen zu missionieren. Also haben die Missionare selbst diese Sprachen gelernt und dann in diesen indigenen Sprachen gepredigt, Katechismen verfasst und eben auch theologische Abhandlungen. Und diese erste sehr, sehr umfangreiche theologische Abhandlung ist die sogenannte Theologia Indorum, also die Theologie für die Indianer.
Das Werk ist für Ethnologen und Linguisten interessant, denn es zeigt, was die Sprecher der Quiché-Sprache geglaubt und wie sie gesprochen haben, bevor die Kolonialherren aus Europa ihre Länder stürmten.
Zur Zeit der spanischen Invasion war Quiché die dominante Sprache im Hochland von Guatemala. Es war also die Sprache des Quiché-Staates und hatte entsprechend Einfluss auch auf alle umliegenden Sprachen. Man muss dazu sagen, dass Guatemala ein sehr sprachdiverses Land ist. Wir haben in Guatemala 21 verschiedene Maya-Sprachen, die dort gesprochen werden. Und die sind zum Teil eben sehr, sehr unterschiedlich. Und das Quiché ist die zentrale, dominante Sprache vor der spanischen Invasion gewesen und eigentlich auch bis in die heutige Zeit, weil es eben die größte Sprachgruppe ist.
Etwa 1 Million Menschen sprechen diese Sprache heute noch. Früher müssen es zig Millionen gewesen sein. Wie viele genau, weiß man nicht, da ein Großteil der spanischen Invasion und ihren Folgen zum Opfer fiel. Das und die christliche Umerziehung ganzer Generationen in den Missionarsschulen hatten nachhaltige Folgen für die Sprachen und Kulturen der indigenen Völker Amerikas. Pater Domingo de Vico zumindest war ein Freund der Indigenen und ist respektvoll mit ihnen umgegangen, sagt Frauke Sachse. Während andere Missionare die einheimischen Sprachen und Glaubensvorstellungen ablehnten, hat er sie zumindest in sein Werk aufgenommen. So übernahm er zum Beispiel ihren Namen für Gott statt des spanischen Begriffes Dios oder machte aus der Unterwelt der Maya-Mythologie die christliche Hölle.
Das macht es eben so interessant, ne? Weil wir in diesen Texten von Domingo de Vico sehr, sehr viele Begriffe wiederfinden, die er ganz gezielt aus der Maya-Religion nimmt, uminterpretiert in einem christlichen Kontext, neu erklärt. Und das ist das, worum es in der Theologie im Wesentlichen geht. Er nimmt diese Begriffe und sagt, ihr versteht den Begriff so und so und so, aber eigentlich ist es falsch, denn in unserer Religion muss man den Begriff anders auffassen, anders begreifen und erklärt darüber direkt den Quiché, das Christentum.
Nicht alle indigenen Völker hatten eine Hochkultur wie die Maya. Und manche Sprachen und Kulturen haben sich auch ohne fremden Einfluss verändert. Mit dem Internationalen Jahr der indigenen Sprachen, das die UNESCO jetzt für 2019 ausgerufen hat, soll das Bewusstsein für diese Sprachen geschärft werden. Nicht nur zum Wohl der Menschen, die sie sprechen, sondern auch damit andere sie wertschätzen.
Etwas grob verallgemeinern kann man schon sagen, dass die allermeisten bedroht sind in dem Sinne, dass das Lernen der Sprache durch Kinder nicht mehr wirklich langfristig noch stattfinden wird. Und deshalb ist das auch das Band, was die UNESCO über dieses ganze Jahr setzt als eines der wichtigsten Themen. Natürlich kann man genauer hinschauen und es gibt sicherlich sehr, sehr viele Unterschiede, je nach Weltregion und auch nach Größe der Gruppe und Art der Lebensform. Das unterscheidet sich stark, aber insofern, wie wir überall auf der Welt starke Tendenzen dafür sehen, dass sich größere Sprachareale bilden, also dass da, wo früher vielleicht 10, 12 Gruppen, 20 Gruppen nebeneinander gelebt haben und ihre eigenen Sprachen gesprochen haben, es sich heutzutage regionale und nationale Sprachen durchsetzen als die Hauptverkehrs- und Interaktionssprachen, kann man sagen, dass die Situation von so kleineren Sprachgemeinschaften überall auf der Welt als bedroht zu charakterisieren ist.
Und das nicht nur in der großen, weiten Welt. Auch in Europa gab es und gibt es indigene Völker und Sprachen, von denen die meisten schon vor langer Zeit assimiliert wurden und daher kaum noch bekannt sind, wie die Prutzen in Deutschland. Die Friesen und Sorben werden auch dazu gezählt, so wie die Samen in Skandinavien, die Tataren auf der Krim oder die Jenischen in der Schweiz. Und natürlich dienten und dienen all diese Sprachen nicht nur der Kommunikation, sondern sie prägen Identität, historisches Bewusstsein, Tradition und Erinnerung der Menschen, die sie sprechen. Doch ihr Schicksal gleicht oft dem der Dinosaurier, sagt Nikolaus Himmelmann. Sie sterben nach einigen Generationen aus, wenn sie von immer weniger Menschen gesprochen werden.
Wir haben da keine genauen Zahlen, aber sagen wir mal so, wenn früher in einem Jahrhundert 3% oder 5% von Sprachen aufgegeben worden sind oder sich geändert haben, dann sind wir jetzt eher bei 50-80%, ja, innerhalb eines Zeitraums von einem halben Jahrhundert. Und das ist das, was sich ganz dramatisch geändert hat. Das läuft unter dem Stichwort Globalisierung, ja, also Vernetzung der Welt, Veränderung der Lebensform überall auf der Welt. Die westliche Lebensform, Industrialisierung wird mehr oder weniger überall auf der Welt umgesetzt, ist dabei, sich durchzusetzen als die normale Lebensform. Und damit einhergehend gibt es eben so die Aufgabe traditioneller Lebensformen und damit dann oft auch eben Sprache und natürlich vieler kultureller Gebräuche.
WDR 5.